Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Ich freue mich sehr, bei mir ist Yannick Schetti, unser Clubobmann und Integrationssprecher bei den NEOS. Yannick, wie schön, dass du die Zeit gefunden hast und ich weiß, du hast wenig in letzter Zeit davon.
Ja, sehr gern, danke für die Einladung.
Yannick, du bist jetzt schon ein paar Monate als Clubobmann im Amt, also nur mehr frisch und nicht mehr taufrisch. Wie ist die Einarbeitungszeit gewesen für dich?
Ja, es war schon wild, also es war jetzt eine sehr steile Lernkurve und würde nicht sagen von 0 auf 100, war da vorher auch was zu tun, aber der Workload ist natürlich um ein Vielfaches mehr. Gerade jetzt am Anfang kommt halt viel zusammen, wir sind neu in dieser Rolle, wir haben das Budget zu beschließen und wir haben im Club neue Strukturen aufzusetzen, also zurzeit ist es schon sehr viel.
Na, das glaube ich. Wie lang sind deine Tage aktuell?
Also zurzeit eigentlich regelmäßig von 8:30, das beginnt nicht so extrem früh, bis 23 Uhr oder bis nach Mitternacht. Also das ist ja, aber es wird, glaube ich, wieder weniger werden, hoffe ich, ja, wenn das Budget mal unter Dach und Fach gebracht ist.
Nur zur Einordnung, wir befinden uns Ende April, damit klar ist, das Budget ist noch nicht fertig, weil noch Ende April. Was ist denn für dich so der größte Unterschied von der Rolle des Abgeordneten in die des Clubobmanns gewesen? Oder was ist der Unterschied, der größte, abgesehen von Arbeit?
Na, als Abgeordneter hat man seinen Fachbereich, seine Sprecherrolle, für die man kämpft und für die man alles tut und schaut, dass die bestmöglich unterkommt. Und als Clubobmann muss man versuchen, diese 18 Abgeordneten, die ja alle eine Sprecherrolle haben, für die sie, so wie ich auch, kämpfen und gekämpft haben, dass man die irgendwie so in einem Rahmen behält, sodass auch das große Ganze funktioniert. Und das ist natürlich in einer Regierungsfraktion noch einmal herausfordernder als in einer Oppositionsrolle, weil wir jetzt nicht nur schauen, dass das alles sozusagen im Rahmen von NEOS passen muss, sondern auch mit den Koalitionspartnern abgestimmt ist. Also es kommt einfach noch einmal eine zusätzliche Ebene dazu.
Kann man vorstellen, dass das ein Ritt ist. Du hast ja jetzt Verantwortung für das gesamte Team im Parlamentsclub, das ist angesprochen. Wie fühlt sich denn das an und wie ist es, das Team zu leiten und Entscheidungen zu treffen, die das gesamte Team betreffen?
Ja, also ich finde, wir haben einen super Start hingelegt. Wir haben eine super Atmosphäre im Club. Wir haben ja zwei neue Abgeordnete bekommen, die sich sehr schnell und sehr gut eingefügt haben. Also ich tue mir eigentlich sehr, sehr gut damit, weil ich das Team ja auch gut kenne. Ich war jetzt 5 Jahre lang Abgeordneter. Ich kenne alle Abgeordneten, die nachgerückt sind, gut. Und eigentlich geht es mir damit gut. Ich würde es auch nicht als die größte Herausforderung sehen, sondern eigentlich eher das, was auf Regierungsebene passiert und was wir da einfach auch vieles Neues lernen müssen und in neue Strukturen einfinden müssen. Aber die Zusammenarbeit im Team funktioniert gut und auch das Führen des Teams, glaube ich, funktioniert sehr gut. Also wir haben da super Atmosphäre und Stimmung im Club, was keine Selbstverständlichkeit ist, glaube ich, bei so einem gravierenden Wechsel.
Nein, aber Gott sei Dank, vielleicht hilft die Kleine des Clubs oder die noch Kleine des Clubs, dass man da so ein bisschen, man kennt sich besser.
Genau, das stimmt.
Als Clubobmann hast du jetzt viel Einfluss auf die Agenda der Partei. Gibt es ein Thema, das dir besonders am Herzen liegt und das du in den nächsten Monat unbedingt vorantreiben möchtest?
Ja, ich glaube, wo wir alle anschieben müssen, damit dieses Thema den Stellenwert bekommt, den es Gott sei Dank jetzt hat in dieser Regierung, aber auch behält, ist das Thema Bildung. Wir haben jetzt wirklich eine Aufholjagd gestartet im Bildungsbereich mit mehr Mitteln für Deutschförderung, Rekordbudget. Noch nie wurde so viel für Deutschförderung investiert wie unter dieser Regierung. Wir haben die Orientierungsklassen eingeführt, also Möglichkeiten, um Kids, die einfach noch lange nicht dort sind, um dem Regelschulbetrieb zu folgen, damit die gefördert werden und andererseits die Lehrer entlastet werden im Regelschulbetrieb. Und auch an allen anderen Ecken und Enden. Aber wir haben ein extrem hohes Tempo im Bildungsbereich und das braucht natürlich Unterstützung vom ganzen Parlamentsclub und von uns als NEOS insgesamt in dieser Regierung, weil wir natürlich die Bildung allen voranstellen. Das ist nicht allen so wichtig wie uns. Und dann mir persönlich natürlich Integrationspolitik ist ja auch die einzige Sprecherrolle, die ich behalten habe. Das ist mir ein Herzensanliegen, weil ich einfach glaube, das hat ja auch sehr viel mit Bildung zu tun, dass wenn wir da nicht vorankommen, wir wirklich massive Gräben in der Gesellschaft bekommen werden, die teilweise schon da sind. Und das ist so mein Herzensthema. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass es eines neben vielen Themen ist, der Abgeordneten, die sich da natürlich einzureihen haben.
Ist klar, wir werden auf jeden Fall noch intensiv darüber sprechen. Würdest du sagen, hat es irgendeine Form von Überraschung für dich gegeben als Clubobmann in deiner neuen Rolle? Hast du im Moment gedacht, wo du sagst, wow, okay, das ist jetzt wirklich neu für mich, das mache ich jetzt?
Ja, mir war am Anfang, glaube ich, nicht ganz so bewusst, wie zentral die Clubobleute in die Regierungsarbeit eingebunden sind. Also würde ich sagen, eigentlich viel stärker als die allermeisten Ministerinnen und Minister. Mhm. Die Clubobleute sitzen als ganz tragende Rollen in der Regierungskoordination, also dort, wo jede Woche im Koordinierungsausschuss alles verhandelt wird, was noch nicht gelöst wurde im Laufe der Woche. Diese Sitzungen, die dann sehr häufig bis nach Mitternacht dauern zurzeit.
Das ist irre.
Also das habe ich unterschätzt, wie viel Zeit das einnimmt. Ich würde sagen, zurzeit ist der Anteil des Themas Regierungskoordination sicher mehr als die Hälfte meiner gesamten Zeit, die das in Anspruch nimmt. Und das habe ich sicher unterschätzt, aber es ist ein extrem spannender Teil der Aufgabe. Es war sehr anstrengend, aber extrem spannend.
Ja, du hast den absoluten Einblick. Das ist
genau.
Irgendwie, also
genau.
Wenn man ein neugieriger Mensch ist, ist das, glaube ich, ganz
genau.
Cool.
Und man sieht sowohl, das ist das Coole, finde ich, an dieser Position als Clubobmann, das war mir am Anfang auch nicht so bewusst, aber sich für mich jetzt wirklich so als eine, wie soll man sagen, als eine ganz tolle Funktion, eine ganz tolle Gelegenheit herauskristallisiert, weil man einerseits das Parlament weiterhin natürlich in sich trägt. Ich bin genauso Abgeordneter wie die anderen 182 Kolleginnen und Kollegen. Also man ist ja weiterhin leidenschaftlicher Parlamentarier und gleichzeitig bekommt man das Regierungshandeln, Regierungsgeschehen nicht nur mit, sondern ist mittendrin. Und das ist schon eine sehr coole Möglichkeit, das beides zu sehen.
Mhm. Verstehe ich absolut. Viele Menschen haben ja so ein bisschen eine klare Vorstellung von, wie politische Arbeit aussieht. Du kennst jetzt den Alltag, du hast es gerade gesagt, du kennst mehrere Alltage. Wie würdest du deinen eigenen politischen Stil beschreiben, wenn du müsstest? Wofür stehst du?
Ich würde sagen, das, was wir in der Opposition auch immer als unsere Rollenbeschreibung gegeben haben, passt auf mich als Person auch zu. Mhm. Konstruktive Härte, also immer hart in der Sache. Aber ich würde jetzt nie etwas persönlich übel nehmen, nur weil mein Gegenüber, was ja regelmäßig passiert, im Ton mal lauter wird, weil er halt er oder sie für eine Sache einsteht. Also da habe ich immer größtes Verständnis dafür, wirklich hart in der Sache zu streiten, mit dem Ziel, dass man am Ende eine konstruktive Lösung findet. Und ich würde schon sagen, ich merke das jetzt auch dadurch, dass ich immer mehr in diesen Situationen jetzt bin, in diesen Verhandlungssituationen, glaube ich, dass mich das gut zusammenfasst.
Ich glaube, das sind keine schlechten Eigenschaften, die man da mitbringt. NEOS sind jetzt eine Regierungspartei, du hast es angesprochen. Wie erlebst du denn den Unterschied jetzt von der Opposition? Da hatten wir Verantwortung und wie fühlt sich diese Verantwortung jetzt an und was hat sich für dich denn persönlich geändert?
Also mir ist wichtig immer zu sagen, dass wir diese extrem wichtige DNA, die wir aufgebaut haben in der Oppositionszeit, nie verleugnen, nie vergessen. Die Opposition ist Wesenselement der Demokratie, ohne Opposition keine Demokratie und wir werden auch mal wieder in Opposition sein und deswegen ist es auch wichtig, diese Aufgabe sehr wertzuschätzen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in NEOS irgendwo ein Stück weit auch dort angekommen sind, wohin wir bei der Gründung wollten. Mhm. Wir haben immer gesagt, wir wollen mitgestalten, wir wollen regieren, wir sind keine Protestpartei, sondern wir sind angetreten, um Österreich von Grund auf zu erneuern. Genau in den Bereichen, die uns wichtig sind, gerade in der Bildungspolitik, da tun wir das jetzt. Also da setzen wir zumindest mal die ersten Schritte, das System grundlegend zu reformieren und mal akut auch wichtiger, greifen wir dorthin, wo jahrelang niemand hingegriffen hat. Beim Thema Deutsch, beim Thema Integration, beim Thema Schulfinanzierung.
Und Bürokratie auch, ne?
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, schon eine Genugtuung für sehr viele, jetzt mal nicht nur reden zu können, sondern auch zu tun.
Das ist richtig cool. Ich möchte mit dir gerne auch über deine Rolle als Integrationssprecher reden. Du hast intensiv an den Verhandlungen mit zum Integrationsjahr gearbeitet. Was war denn das für ein Gefühl, als das Konzept für das Integrationsjahr endlich konkret geworden ist?
Na, das ist wirklich super, weil das eine NEOS-Kernforderung war, die wir auch in die Verhandlungen eingebracht haben und mit meinen Referentinnen und Referenten darüber gesprochen, insbesondere mit der ich das sozusagen ausgearbeitet habe. Das ist schon cool, wenn man so eine Idee bei uns heißt das NEOS-Net, also in unserem Intranet sozusagen oder halt bei unserem, wenn man das dort konzipiert, wenn man da Änderungen reinschreibt, aber das alles einfach nur ein Papier ist und dieses Papier, das eine Zeit lang einfach nur bestanden hat als Konzept, dann Wirklichkeit wird und jetzt von der Regierung umgesetzt werden muss. Das ist schon ein sehr cooles Gefühl, weil man da die Wirksamkeit auch spürt, des eigenen Handelns. Und das ist schon etwas, was in der Opposition oft fehlt, auch wenn ich glaube, dass wir als Oppositionspartei und auch jetzt die Oppositionspartei auf ihre Art und Weise Wirksamkeit erlangen können, indem sie Druck erzeugen, indem sie so Dinge über die Bande umsetzen. Aber da ist schon was Cooles zu sehen, dass diese direkte Wirksamkeit möglich ist, indem man Dinge, die man zu Papier bringt, auch dann wirklich umgesetzt werden.
Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen bei den Verhandlungen zum Integrationsjahr gewesen?
Also für uns war immer wichtig, dass es ab Tag 1 beginnt. Mhm. Da gab es unterschiedliche Vorstellungen, aber wir haben jetzt ein gemeinsames Bild. Also wir wollen nicht, dass der Staat mit seinen Integrationsbemühungen irgendwann ab Jahr 5 beginnt, wenn eine Person schon 5 Jahre in Österreich ist, sondern ab dem ersten Tag. Das bedeutet übersetzt nach wenigen Wochen, also die Person kommt an, dann wird sie mal in das Verfahren aufgenommen. Man sagt technisch zum Verfahren zugelassen, also zum Asylverfahren. Das heißt noch nicht, dass man einen Asylantrag bewilligt bekommt. Mhm. Und ab diesem sehr kurzen Zeitraum von einigen wenigen Tagen, einigen wenigen Wochen, soll das Integrationsprogramm beginnen. Das bedeutet, dass es dann verpflichtende Deutschkurse gibt, verpflichtende Werte- und Orientierungskurse, andere Integrationsmaßnahmen wie die Verpflichtung auch zur gemeinnützigen Arbeit. Mhm. Und das ist gut, dass es ab dem ersten Tag beginnt, weil umso früher Integration beginnt, umso erfolgreicher wird sie sein.
Mhm. Es gibt ja viele Diskussionen über Integration. Was bedeutet für dich Integration? Warum ist es aus deiner Sicht so ein wichtiges Thema, dass das klappt?
Integration bedeutet für mich als fremder Mensch, als jemand, der neu in eine Gesellschaft kommt, ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu werden, für sich und für die Gesellschaft. Mhm. Und das bezieht sich auf unterschiedliche Aspekte. Das ist für mich der, dass wir uns erwarten, dass wenn jemand nach Österreich kommt, den Willen hat, Steuern zu zahlen und nicht Steuern zu kosten. Dass es immer Ausnahmen geben wird und Härtefälle ist klar, aber dieser Wille und das Ziel muss klar sein. Das bedeutet für mich, dass wenn man nach Österreich kommt, dass man den Willen hat, ein aktiver Teil der Gesellschaft zu werden. Das heißt, etwas beitragen zu wollen und nicht ein segregierter Teil der Gesellschaft zu sein. Mhm. Und ich glaube, da haben wir viel zu tun, weil wir sehen auch bei migrantischen Communities, die schon sehr lange in Österreich sind, immer stärkere Segregationsbewegungen. Das hat natürlich wechselseitige Gründe, aber da müssen wir besser werden, weil das wird uns nicht in eine gedeihliche Zukunft führen, wenn wir diesen Weg der verfehlten Integrationspolitik der letzten Jahre fortschreiten.
Mhm. Und was machen wir denn jetzt mit denen, die hier sind und wo das noch nicht so geklappt hat? Haben wir dafür auch irgendwie ein Konzept?
Ja, das ist zugegebenermaßen die viel schwierigere Zielgruppe. Mhm. Natürlich sind jene, die jetzt neu nach Österreich kommen, die wir ins Integrationsjahr schicken können, ein Programm durchlaufen. Das ist natürlich viel einfacher planbar. Sicher, die größte Herausforderung, würde ich mal sagen, sind insbesondere junge Burschen, zweite, dritte Generation in Österreich, häufig auch schon die österreichische Staatsbürgerschaft, die eine sehr stark ablehnende Haltung haben zu gemeinsamen Werten, zu unserer Verfassung, zur Trennung von Kirche und Staat, zur Gleichstellung von Mann und Frau. Das ist die viel größere Herausforderung. Und da habe ich auch kein Patentrezept dafür. Was wir als NEOS sagen ist, wenn wir bei dem Thema mit den Problemen runterkommen wollen, müssen wir frühzeitig in der Bildung ansetzen. Deswegen fordern wir beispielsweise verpflichtenden Demokratiebildungsunterricht ab dem ersten Tag in der Schule. Deswegen fordern wir gerade in Brennpunktschulen forcierte Maßnahmen mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, mit Schulpsychologinnen und Schulpsychologen mit, wo das ein Thema ist, zum Beispiel eskalierende Gewalt, auch spezifischen Anti-Gewalt-Trainings in Schulen. Also, dass wir frühzeitig ansetzen, weil mir kann niemand erklären, dass ein 20-Jähriger, der, ich spitze es jetzt ein bisschen zu, Frauenverachtung in sich trägt, mit der Gleichstellung von Lesben und Schwulen nichts anfangen kann, dass es mit 20 plötzlich aufpoppt, das glaube ich einfach nicht, sondern es ist ein Prozess, der viel früher beginnt. Und deswegen ist es so, wie wir es NEOS immer sagen, Bildung ist der Schlüssel zur Lösung so vieler Probleme. Und für dieses schwierige Thema müssten wir auch im Bildungsbereich ansetzen. So, jetzt ist es dunkel geworden.
Extremst. Da, gell? Aber,
Sonne ist, glaube ich, ein bisschen.
Du hast auch betont, wie wichtig es ist, den Bildungsbereich eben für Migrantinnen zu öffnen. Was sind denn für dich erste Schritte, die wir jetzt umsetzen müssen?
Naja, das Integrationsprogramm ist, glaube ich, der zentrale Schritt. Das bedeutet, dass ich einen Rechtsanspruch habe, aber eben auch eine Pflicht auf Deutschkurse, auf Werte- und Orientierungskurse ab dem ersten Tag. Bedeutet konkret, es muss ein Angebot geben für Deutsch, Werte und Orientierung. Wenn ich die aber nicht wahrnehme, dann bedeutet das auch Konsequenzen. Mhm. Die Aussage muss klar sein, wenn du nach Österreich kommst, dich hier integrieren willst, dann haben wir alle Möglichkeiten dafür. Aber wenn du die nicht nützt, dann gibt es auch Konsequenzen. Das ist dieses Verbinden von einerseits fördern und auch fordern. Und ich glaube, gerade bei der Bildung von Migrantinnen und Migranten ist das der zentrale Aspekt.
Es betrifft, gerade wenn es um Deutsch geht, oft Frauen. Mhm. Auch die schon lange da sind und die Sprache nie gelernt haben. Wie erreichen wir die denn?
Indem wir das Integrationsprogramm maßschneidern. Das soll nicht so sein, dass es für jeden gleich ausschaut, sondern es soll modulartig aufgebaut sein. Vereinfacht gesagt, ich komme nach Österreich, ich habe dann dort mal ein Screening beim österreichischen Integrationsfonds, bei dem das Integrationsprogramm liegen wird. Mhm. Und der schaut sich an, was bist du für eine Person, was sind deine Qualifikationen, was ist dein Hintergrund, aus welchem Kulturkreis kommst du, bist du alphabetisiert oder nicht? Also muss man unterschiedlich Herangehensweise finden. Ja. Wir wissen zum Beispiel, dass gerade in bestimmten Communities manche Themen, im Hinblick zum Beispiel auf Frauen, ein viel größeres sind. Wenn ich mir die somalische Community anschaue, wissen wir, dass wir dort ganz andere Themen haben, mit der Rolle der Frau zum Beispiel, um das mal so vorsichtig auszudrücken, als in anderen migrantischen Communities. Mhm. Das heißt, würde ich mir wünschen, dass wenn wir wissen, du kommst aus einer Community, wo wir beim Thema Arbeitsmarkt und Frauen noch einfach ein sehr großes Thema haben, dass ein Teil dieses Integrationsprogramms ein Modul sein sollte, das spezifisch auf Frauen zugeschnitten ist, auch zur Selbstermächtigung der Frauen. Mhm. Und wir uns anschauen, wie können wir dich rascher, schneller, unabhängiger auf den Arbeitsmarkt bringen.
Mhm. Sehr ambitioniert. Ein weiterer Punkt, den du auch gerne oder oft ansprichst und etwas, was extrem wichtig ist, ist die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. Wie lösen wir denn das, dass das hier anerkannter wird? Wie können wir diesen Schritt einfacher machen?
Ja, indem wir Verwaltungsvereinfachungen, Entbürokratisierung und einen Turbo einlegen bei der Nostrifikation, also bei der Anerkennung von Abschlüssen. Ist total dumm, wenn wir Menschen, die nach Österreich kommen und zum Beispiel eine super ausgebildete Pflegekraft sind, wir diesen Anerkennungsprozess besonders bürokratisch gestalten und gleichzeitig das Land Burgenland und das Land Niederösterreich im Wettbewerb zueinander in Vietnam Pflegekräfte ansuchen. Also das ist ja total dumm, als Land so vorzugehen. Und deswegen, glaube ich, sollten wir erstens eine gezieltere Strategie bei der Anwerbung von Fachkräften machen, eine bundeseinheitliche, und gleichzeitig bei den Menschen, die hier sind, die Qualifikationen haben. Ja, wir haben ein Thema, dass wir zu viele Menschen in unserem System haben, die zugewandert sind, die nicht ausreichend Qualifikationen haben und noch nachqualifiziert werden müssen, aber bei jenen, die welche haben, dass die Anerkennungsverfahren beschleunigt werden, besser werden und wir die Potenziale dadurch heben für die Menschen, aber auch für uns als Gesellschaft.
Es gibt viele Menschen, die sagen, dass Integration nicht nur politisch gestaltet werden kann, sondern auf jeden Fall auch auf persönlicher Ebene stattfinden muss. Was müssen wir denn als Gesellschaft tun, dass die Akzeptanz und das Verständnis für Migration einfach da ist oder größer wird?
Ja, ich bin da zutiefst davon überzeugt, dass da sehr viel auch davon abhängt, wie man es macht und wie das Umfeld jener ist, die hier zu integrieren sind. Deswegen waren wir als NEOS immer dafür. Das wäre ein Punkt, wo wir NEOS-Alleinregierung das sicher umgesetzt haben, aber keine Mehrheit dafür in dieser Koalition gefunden haben. Beispielsweise eine Wohnsitzauflage vorzusehen für Asylberechtigte. Das würde dazu führen, dass wir nicht so einen Druck auf Wien hätten, sondern sie besser verteilt werden in ganz Österreich. Und das ist genau das Stichwort, glaube ich, in kleingliedrigeren Strukturen. Wenn das Angebot auch da ist für Integration, funktioniert Integration natürlich viel besser. Mhm. Ist doch logisch, wenn ich eine syrische Familie bin in einer kleineren Gemeinde in Salzburg, dann ist es doch viel einfacher, die dort zu integrieren, weil das Verhältnis von Menschen, die zu integrieren sind, zur Gesamtbevölkerung ein einfach kleineres, ein besseres ist als in Wien beispielsweise, wo der Druck viel zu groß ist. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft hin, in kleinere Strukturen, natürlich auch dann dafür sorgen, dass die Akzeptanz dort gegeben ist und dass die Menschen dort keine Ausgrenzung erfahren. Aber ich höre eigentlich in solchen Konstellationen vorrangig Positivbeispiele und Best-Practice-Beispiele, die wir, glaube ich, viel stärker haben sollten.
Auf jeden Fall. Ja, es geht um gesellschaftliche Vorurteile, die da abzulegen sind, auf jeden Fall. Zum Schluss eine Frage, die ein bisschen zum Nachdenken anregt. Was ist denn der eine Punkt, an dem du sagst, daran arbeiten wir weiter, das wird der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration in Österreich, langfristig gedacht? Hast du da eine Vision?
Also tatsächlich, glaube ich, müssen wir eine Lösung finden für das Thema, das du angesprochen hast. Wie tun wir mit Gruppen, Teilen unserer Gesellschaft, die schon eigentlich längst integriert sein müssen, also die österreichische Staatsbürger sind beispielsweise, die eigentlich schon super Deutsch sprechen, aber wo wir häufig ein Integrationsdefizit bei Werten, Einstellungen zu unserem Staat haben. Da habe ich die Vision, dass wir das hinkriegen. Ich habe noch nicht den konkreten Lösungsweg dorthin. Ich glaube, das ist tatsächlich ein schwierigeres Thema. Aber das, fände ich, wäre doch etwas Tolles, wenn wir uns da überparteilich mal überlegen, wie kommen wir dorthin, dass wir diese Herausforderung lösen. Spoiler, ich glaube, dass die FPÖ kein Interesse daran hat, weil die immer daran interessiert ist, dass die Probleme groß werden und nicht die Lösungen. Sind die Probleme groß, sind ihre Wahlergebnisse gut. Aber das wäre so, glaube ich, etwas, wenn wir uns überlegen, was sind dann die Wurzeln für dieses Problem, woran liegt denn das auch, häufig mit Perspektivenlosigkeit zu tun, mit auch einer bestimmten Vorstellung von Männlichkeit, patriarchalen Strukturen. Aber wenn wir das auflösen können und wenn wir dieses Problem lösen können in Verbindung mit dem Integrationsprogramm ab Tag 1 und wirklich den Maßnahmen, die wir am ersten Tag ansetzen, dann würden wir da, glaube ich, wirklich vorankommen.
Yannick, danke dir für dieses tolle Gespräch. Es war wirklich mal spannend, einen Einblick in deine Rolle als Clubobmann und vor allem auch in deine Rolle als Integrationssprecher zu bekommen. Vielen Dank für deine Zeit.
Super, danke für die Einladung.